verkündigst du Christus aus Liebe. Wir lesen den zweiten Teil aus dem Philipperbrief, Philipper 1, 12 bis 18, in dieser Bibelwoche unter der Überschrift Christus konsequent nachfolgen. Verkündigst du Christus aus Liebe. Der Apostel Paulus schreibt in Philipper 1, ab Vers 12 folgendes. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne, da steht Prätorium, und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht oder auch Gewinn- oder Vorteilsucht, kann man es übersetzen, nicht lauter, also nicht aus reinen edlen Motiven, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Soweit das Wort Gottes. Das ist eine, ich denke, die einzige Stelle, die dieses Thema bringt, aus welchen Motiven wird hier Christus verkündigt? Aus Liebe oder aus anderen Motiven? Und das Erstaunliche, was wir hier lesen, ist, Hauptsache Christus wird verkündigt. Auch wenn es andere tun, nicht aus der Liebe zum Herrn, sondern aus irgendwelchen niedrigen Motiven. Das erstaunt uns, ja. Aber ich werde gleich noch erklären, warum das so ist. Ich will zunächst ein Zitat vorlesen eines Pastors. Er hieß Pastor Nedras, schreibt sich N-E-E-D-R-A-S aus dem Baltikum, aus dem Jahr 1905. Er hat gesagt, wenn das Evangelium, also die rettende Botschaft von Jesus Christus, nicht alles wert ist, so ist es nichts wert. Ist das Evangelium nicht wert, dass wir dafür unser Blut vergießen lassen, dann taugt es überhaupt nicht. Wenn wir nicht bereit sind, um des Zeugnisses des Evangeliums willen unser Leben zu opfern, so beweisen wir, dass es für uns nicht den nötigen vollen Wert gehabt hat. Zitat Ende. Also wir sehen auch hier, der Apostel Paulus, er ist im Gefängnis um Jesu willen. Er hätte sich ein ruhiges Leben machen können, sagen können, ja, ich heirate, gründe eine Familie und sage vielleicht im engsten Kreis noch was von Jesus. Ja, okay, aber so ist, machen sie heute auch wieder. Oder sie sagen gar nichts, die sich Christen nennen. Ja, aber das hat er nicht gemacht. Er hat das Evangelium von Jesus Christus, dem gekreuzigten, auferstandenen Herrn, verkündigt. Er schreibt sogar an einer anderen Stelle, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Also er hat ein heiliges Drängen in sich gehabt, die frohe Botschaft weiterzusagen. Und wie ist es bei dir? Hast du auch dieses heilige Drängen in dir, deinen noch nicht geretteten Verwandten, Freunden, Nachbarn, Bekannten, Arbeitskollegen, Studienkollegen, Schulkameraden, die frohe Botschaft weiterzusagen? Oder behältst du es für dich? Und bist du dann auch bereit, den Preis zu zahlen, dass du vielleicht gemieden wirst, verspottet wirst, isoliert und vielleicht sogar verfolgt und getötet? Zwei Missionare aus Afrika kommend, die hatten eine deutsche Großstadt besucht. Und ja, sie kamen ja da so aus einfachen Verhältnissen, aus Urwald. Und dann sahen sie, was hier so in Deutschland und in Europa für Überschriften standen auf den Häusern. Kommerz, Kino, Thema, Satans Rache, Horoskope, gehen Sie zum Wahrsager, Sexshop, Spielhölle, Casino und so weiter. Das sahen sie in unseren deutschen Großstädten. Und mit Blick auf die Menschenmenge in der Stadt sagte der eine Missionar zum anderen, wenn wir Ihnen hier das Evangelium bringen von Jesus Christus, dann werden wir wohl auch einige ihrer kulturellen Eigenheiten zerstören müssen. haben diese afrikanischen Christen gesagt, die hier nach Deutschland gekommen sind. Wir werden einige ihrer kulturellen Gegebenheiten zerstören müssen. Unsere Kultur hier, eine Kultur der Hölle schon, großenteils. Und so war es auch damals im Römischen Reich. Da gab es auch Ordnung, ja, Strukturen, Obrigkeit, Kaiser und so weiter. Aber auch Götzendienst. Die haben Götzen verehrt. Es war auch viel Unzucht, Unmoral geduldet, aber eher am Ende des Römischen Reiches, später dann. Da spricht man dann von der Dekadenz. Die Dekadenz ist immer die Wurzel des Untergangs. Die Fäulnis, die im Inneren sitzt und alles zerfrisst. Aber auch schon, als die Kaiser noch ihre Herrschaft in guten Strukturen ausgeübt haben, auch da war eben der Kaiserkult, hat man dann vergöttlichten Kaiser verehrt, anstatt den einzig wahren Gott. Man hat eben Statuen aufgestellt. Dem Kaiser musste man räuchern, um zu zeigen, dass man ihn als den Kyrios, den Herrn, anerkennt. Man hat die Götter des römischen Pantheons verehrt. Und was waren das für Götter? Ja, die eben so wie Menschen letztendlich sind, die viel Sünde treiben, Ehebruch miteinander und alles Mögliche. Das ist kein Gott, ja, das sind Menschen, die man projiziert hat in den Himmel, schon bei den Griechen, bei den Römern und bei sämtlichen heidnischen Religionen. Dagegen hat der Apostel Paulus und haben überhaupt die Boten Jesu Christi das wahre Evangelium verkündigt. Der unbekannte Gott, den ihr sucht und noch nicht gefunden habt, den verkündige ich euch, so etwa in Athen. Und so auch hier. Und deshalb ist er, weil er diesen Götzendienst angeprangert hat und den wahren Gott verkündigt hat und Jesus als den einzigen Weg zum Vater, auch von den frommen Juden angeklagt worden, die Jesus in überwiegender Zahl leider abgelehnt haben damals, nicht als ihren Messias erkannt haben. Und auch aus Neid und Eifersucht und Unglaube haben sie den Apostel Paulus an die Römer übergeben. Die haben ihn dann ja nach Rom geschifft dann übers Meer. Wir kennen auch die Geschichte in der Apostelgeschichte, was da alles beschrieben wird, auch vom Schiffbruch. Und wie sie dann doch ankamen, durch wunderbare Weise bewahrt wurden, durch die Gebete der Gläubigen auf dem Schiff auch, des Apostels und seiner Freunde und Mitgläubigen. Ja, und dann ist er jetzt in Rom, so wie wir davon ausgehen, in der ersten Gefangenschaft, circa 60 bis 62 nach Christus. In Apostelgeschichte am Ende lesen wir, dass er in einer Mietwohnung war, mit einem Soldaten, von dem überwacht praktisch, aber dass ihn auch andere besuchen konnten, dass er ihnen die frohe Botschaft weitergab. Und hier spricht er von der kaiserlichen Kaserne, wo er ist. Da gibt es verschiedene Auslegungen. Das kann der Kaiserpalast selber sein, wo also die Prätorianergarde ist, die Leibwache des Kaisers. Es kann aber auch das Hauptquartier des militärischen Oberbefehlshabers gemeint sein, in Rom. Manche denken auch in Caesarea, aber es ist höchstwahrscheinlich in Rom geschrieben, der Philipperbrief. Oder eben auch die Soldaten in dieser kaiserlichen Kaserne. Viele Ausleger halten es für unwahrscheinlich, dass er im Kaiserpalast direkt untergebracht war, wahrscheinlich irgendwo dann in der Nähe des militärischen Oberbefehlshabers, dass er unter guter Bewachung ist, wo auch Soldaten sind. Und da ist es so, dass das sehr bekannt wurde, dass er zur Förderung des Evangeliums eingesperrt ist und nicht aus eigener Schuld. Das ist auch wichtig für uns, wenn wir verfolgt werden, dann nicht wegen eigener Sünden und Verfehlungen, sondern allein, weil wir Jesus Christus verkündigen, weil wir nicht schweigen und den Menschen sagen, es gibt nur den einen Weg zum Himmel, das Opfer Jesu Christi am Kreuz, seine siegreiche Auferstehung. Deshalb lesen wir jetzt Vers 12. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung, griechisch prokope, das heißt gedeihen, kann man das auch übersetzen, prokope, zur Förderung, zum Gedeihen des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass, Vers 13, in der ganzen kaiserlichen Kaserne, also im Prätorium und bei allen übrigen bekannt geworden ist, also auch außerhalb dieser Soldaten, auch in Rom hat sich das verbreitet, dass ich um des Christus willen gefesselt bin, nicht um eigener Schuld willen. Selig sind, die verfolgt werden um meines Namens willen. Ja, ihnen ist der Lohn des Herrn bereit. Also ich sage es mit eigenen Worten, das ist, was der Herr Jesus in der Bergpredigt am Ende der Seligpreisungen sagt. Können Sie ja mal aufschlagen, das muss auch hier wörtlich zitieren. in Matthäus Kapitel 5, am Ende der Seligpreisungen. Und das ist ja die einzige Seligpreisung, die verdoppelt wird, die verschärft wird, verstärkt. Und zwar Vers 10 und Vers 11 bis 12. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel, so heißt es wörtlich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen, um Jesu willen. Freut euch und frohlockt, und da kommt jetzt der Lohn, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Es ist zwar schwer, wenn wir in Bedrängnis sind, wenn wir verfolgt werden um Jesu Willen, aber es liegen große, sehr große Verheißungen des Herrn darauf, dass wir den Lohn im Himmel haben. Wir sollen auf keinen Fall schweigen, auf keinen Fall den Namen des Herrn Jesus verleugnen und auch, falls wir doch in die Drangsal hineinkommen sollten, auf keinen Fall das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Davor warnt uns die Schrift immer wieder, dass wir uns kein Mahlzeichen, das ins Antichristliche mündet oder zum Antichristen schon gehört, aufprägen lassen. Dann lesen wir weiter, Vers 14. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, also durch die Gefangenschaft des Paulus ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Die Apostel fesseln, die Gefangenschaft des Apostel Paulus ermutigt andere, die frohe Botschaft weiterzusagen. Wie ist das zu verstehen? Einerseits sehen sie, was dieser Apostel Paulus, dieser zuletzt berufene Apostel, vor Damaskus berufen, vom auferstandenen Herrn, dass dieser bereit ist, alles zu geben für den Herrn, sogar sein Leben zu geben in die Gefangenschaft bis in den Tod. Und das kann andere ermutigen, wenn sie dieses Vorbild sehen. Welches Vorbild sehen sie an uns? Sehen sie auch, dass wir bereit sind, die Wahrheit zu sagen, egal was es kostet? Ich will mich nicht mit dem Apostel Paulus vergleichen, aber liebe Geschwister, ich erlebe auch immer wieder Verfolgung, Ächtung, nur weil ich die Wahrheit sage, wie sie in der Bibel geschrieben steht. Viele Kreise, die einen nicht einladen, auch evangelikale Kreise. Wenn du dagegen den Leuten nach dem Mund redest, was sie alle hören wollen, dann wirst du hofiert, dann wirst du zu großen Kongressen eingeladen, dann bist du da der Starredner und alles Mögliche. Aber darauf verzichte ich um der Wahrheit willen. Und auch wir sollten das tun. Heute werden wir verfolgt, also ich werde bisher nur von Christen verfolgt, nicht von anderen, von Sekten oder irgendwelchen Religionen und so, das ist interessant, sondern die lieben Mitchristen sind es, die einem das Leben schwer machen, die einem Hausverbot erteilen oder Redeverbot oder Sendeverbot bei Rundfunkstationen, solche Dinge erlebe ich seit über 20 Jahren, weil ich halt auch innerevangelikale Missstände aufgedeckt habe, Bibelkritik in evangelikalen Seminaren oder ökumenische Vermischung mit unbiblischen Lehren oder das Eindringen des Zeit- und Weltgeistes. Ja, ich tue es aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zu den Menschen. Und auch der Apostel Paulus, er hat nicht geschwiegen, er hat sich auch gewehrt in seinen Briefen, inspiriert vom Geist Gottes, gegen Irrlehren von links und von rechts, judaisierende Irrlehren von rechts oder liberale Irrlehren von links. Wenn er den Galaterbrief liest, da kämpft er gegen die Judaisierer, die eine neue Gesetzlichkeit einführen wollen und das Heil nicht mehr von Christus allein abhängig machen. Im Korintherbrief kämpft er gegen die liberalen Richtungen, die die Gebote Gottes und das Evangelium verwässern, auflösen. Und genau das haben wir heute auch. Und wenn du auf dem schmalen Weg gehst, zwischen diesen Abgründen von rechts und links, auf dem klaren, schmalen Weg, dann wirst du auch heute geächtet, da machst du dich nicht beliebt. Mir hat mal ein IDEA-Redakteur irgendwie noch vor Jahren mal angerufen und hat gesagt, Bruder Gassmann, Sie sind offenbar auch nicht mehr auf dem Mainstream. Und ich sagte, nee, ich will nicht auf dem Mainstream sein, ich will auf dem schmalen Weg sein. Und deshalb haben wir auch unsere Zeitschrift so genannt, ja, der schmale Weg, Orientierung in Zeitgeschehen. Du kannst eine Orientierung geben, wenn du allein die Bibel, allein das Wort Gottes als Grundlage nimmst. Natürlich ist auch unser Erkenntnisstückwerk, wir sind korrekturbereit, korrekturfähig, aber wo wir erkannt haben, da müssen wir warnen, da müssen wir auch den Mund aufmachen und sagen, so nicht, das sind falsche Lehren. Zurzeit werden falsche Lehren vor allem auch durch Werke wie Worthaus oder Gebetshaus Augsburg und vieles andere hineingetragen oder Anselm Grün oder was man jetzt alles nennen könnte. Und wenn ich sehe, was für ein Vermischungsprogramm zum Beispiel auch auf Bibel.tv läuft, die Ökumene pur, das sind manche guten Sachen, aber auch Sachen, die völlig daneben sind, da ist also die Verführung auch groß, weil Licht und Finsternis so eng miteinander gepaart sind, auch beim ERF und vielen anderen Kanälen. Und wenn du da was dagegen sagst, nur einmal schon warnst, da bist du natürlich schon draußen. So ging es mir auch. Ja, aber man wird dann einsamer, aber man ist dankbar, dass man wenigstens ein reines Gewissen hat und sein Gewissen nicht verbiegen muss in alle Richtungen, bloß dass man anerkannt ist von der Welt innerhalb der evangelikalen oder evangelischen oder sogar ökumenischen Bewegungen. Ja, das war ein kleiner Exkurs, Entschuldigung, wenn der ein bisschen länger wurde, das habe ich jetzt gar nicht notiert gehabt, aber das liegt mir einfach auf dem Herzen. Wir wollen ja immer den aktuellen Bezug auch sehen, wenn wir die Bibel auslegen. Und jetzt ist aber das Erstaunliche, und das berührt sich jetzt mit dem auch, was ich gesagt habe, dass der Apostel Paulus schreibt, er hat hier klar das Evangelium verkündigt und wurde dafür eingesperrt. Andere, die verkündigen es vielleicht nicht aus der Liebe zum Herrn und aus Liebe zu den Menschen, zu den Verlorenen, sondern ja vielleicht aus niederen Motiven, aus Gewinnsucht, um Vorteile davon zu haben, aus Selbstsucht, vielleicht sogar um sich einen Namen zu machen oder sonst was. Aber dann schreibt das Erstaunliche, lass sie, wenn sie nur das Evangelium verkündigen. Auch das kann der Herr gebrauchen. Oder denken wir an die ganzen Sekten. Die haben natürlich falsche Lehren. Aber gerade wurde ich nochmal erinnert an ein Beispiel. Wir haben mal einen jungen Mann kennengelernt. Der war vorher Atheist, hat gar nichts geglaubt. Dann wurde er von Zeugen Jehovas angesprochen. Dann hat er angefangen, die Bibel zu lesen, wenn auch diese verfälschte Bibel der Zeugen Jehovas. Kam er überhaupt erst mal zum Nachdenken, dass es mehr gibt als das Materielle. Dann hat er aber irgendwann gemerkt, dass die ja doch massive Irrlehren haben, ist da raus. Dann kam er zu einer anderen Gruppe, die auch sektierisch war, aber doch näher an der Bibel, hat gemerkt, dass da auch manches faul ist und schließlich kam er zum biblischen Glauben, nur noch die Bibel allein ernst genommen. Also kann Gott auch auf krummen Linien gerade schreiben. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass ich das gut finde, was die Zeugen Jehovas machen, aber manchmal denken Leute nach, wieso stehen die da und Bibelkurs und so weiter, ja, und vielleicht lesen sie ja dann tatsächlich mal die Bibel in einer hoffentlich unverfälschten Fassung, aber das kann Gott auch gebrauchen. Nun, aber ich denke nicht, dass der Apostel Paulus jetzt hier an Sekten gedacht hat. Er hat eher an solche gedacht, die sicherlich auch doch nahe am Evangelium sind oder vielleicht auch ganz, aber die Streit und Neid haben, auch mit ihm oder aus anderen Motiven das tun. Deshalb lesen wir jetzt Vers 15. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid, griechisch Phtonos, und Streitsucht, griechisch Eris, andere aber aus guter Gesinnung, griechisch Eudokia, eine gute, reine Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, griechisch Eritea, das kann man auch übersetzen mit Gewinnsucht, Vorteilssucht, nicht lauter oder aus reinen Motiven, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen, jene aber aus Liebe, Agape, diese göttliche, geprägte Retterliebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung, Apologia, des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Vorwand ist Prophasis griechisch und Wahrheit Aletheia. Wird Christus verkündigt und darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Also ich bin zunächst, wo ich das erste Mal gelesen habe, auch drüber gestolpert und habe gedacht, es kann ja nicht sein. Ja, wie kann er sagen, die anderen, das ist auch gut, die sollen ruhig weitermachen. Nun, ich kann es nur so verstehen, letztendlich jetzt mal von den Sekten hier wegzukommen, dass es eben sich nicht auf solche Sektenlehren bezieht, denn Irrlehren sollen ja nicht sein. Darüber kann man sich nicht freuen, denn gerade der Apostel Paulus, er warnt ja in Galater 1, Vers 6 und sagt, verflucht ist, wer ein anderes Evangelium verkündigt. Also so verstehe ich es doch eher so, dass er meint, dass eben auch andere Personen gibt, die verkündigen, die aber jetzt zum Beispiel neidisch auf ihn sind oder Streit mit ihm haben und trotzdem verkündigen sie das Evangelium, auch wenn sie es jetzt ohne Verbindung mit dem Apostel Paulus verkündigen. Und das ist ja auch unsere Lage. Ja, wir sind jetzt hier heute eine Gruppe, wo das Evangelium verkündigt wird, aber es gibt andere Häuser, wird es auch verkündigt. Es gibt andere Denominationen, wo das Evangelium verkündigt wird, also christliche Kirchen, christliche Richtungen. Und sollen wir uns darüber nicht freuen, dass wir nicht die Einzigen sind? Das wäre ja schrecklich, wenn jetzt nur wir sagen würden, wir verkündigen es noch, alle anderen liegen falsch. Das wäre sektierisches Denken wiederum. Denn Sekten sagen, nur wir, alle anderen sind falsch. Gerade das dürfen wir nicht tun. Versteht ihr? Und dieses Denken, dieses in gutem Sinne weitherzige Denken, hat der Apostel Paulus gehabt und auch uns gesagt, unsere Situation zum Beispiel, wir bauen jetzt ein Gemeindehaus, Bibelgemeinde Pforzheim, und wir wollen mit Gottes Hilfe in aller Schwachheit das Evangelium doch aber klar verkündigen. Aber wir dürfen uns freuen, dass es auch noch andere Gemeinden gibt in Pforzheim, wo auch von Jesus Christus, dem gekreuzten und auferstandenen, gepredigt wird. Wenn auch da Unterschiede sind, in der Lehre zum Teil, in sage ich mal, zweitrangigen Punkten oder auch in der äußeren Form, wie die Gottesdienste abläufen. Aber trotzdem wird ja auch die Bibel zugrunde gelegt, wird Jesus verkündigt. Und darüber dürfen wir uns freuen, grundsätzlich freuen. Natürlich können wir auch mit den anderen Gemeinden insofern sprechen, dass wir sagen, also wir sehen manches anders, prüft noch einmal, oder auch wir lassen uns prüfen, dass man im Austausch ist, und dass wir alle immer mehr lernen, was die Bibel eigentlich sagt und dass wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden. Aber trotzdem, obwohl hier steht, ja, lass sie machen, gilt es natürlich, die Motive zu prüfen. Es ist nicht gut, wenn das Evangelium aus Selbstsucht, Gewinnsucht oder Vorteilssucht verkündigt wird. Auch wenn es manche tun, aus diesen niederen Beweggründen und Motiven. Das Motiv sollte einzig und allein bei allen, die das Evangelium verkündigen, die Liebe sein, die Agape, die von Gott geschenkte, sich hingebende Retterliebe. Dieses Motiv. Und deshalb prüfe dich, und auch ich, jeder muss es sich immer wieder prüfen, warum predige ich das Evangelium? Etwa um damit Geld zu verdienen, das wäre ein ganz niederes Motiv. Oder um bekannt zu werden, das wäre auch ein niederes Motiv. Aus Selbstsucht, das wird hier alles so genannt. Also es gab damals auch schon Leute, die wollten etwas gelten. Und wir haben ja auch gesehen in der Kirchengeschichte, wie dann Bischöfe kamen, bis hin zum Papst, wie sie prachtvolle Gewänder angezogen haben, besonders auffallen wollten, sich über die Laien stellen als Kleriker und so weiter und so fort. Also Satan ist ja raffiniert, der knüpft immer wieder an den Stolz des Menschen, an den Hochmut, an die Geldgier, an all diese niedrigen Motive. Und deshalb, jeder möge sich prüfen, dass wir nicht aus solchen Motiven handeln, sondern allein aus Liebe zu Jesus Christus und aus Liebe zur Gemeinde, darüber habe ich ja gestern gepredigt, und aus Liebe zu den Verlorenen. Deshalb auch die Mission. Die dürfen wir nie vergessen. Wenn eine Gemeinde nicht mehr missioniert, schmort sie im eigenen Saft, und dann ist der Tod im Topf. Das erlebt man oft, wo Gemeinden nur noch so um sich kreisen mit ihren Problemen, die werden dann immer größer, weil man nicht mehr die Wirkung des Heiligen Geistes nach außen hat. Und dann erstickt man im eigenen, Saft. Ja, das ist nicht gut. Wir sollten nach außen wirken, die Menschen um uns her nicht vergessen. Ihnen sind wir die frohe Botschaft schuldig. Und das hat der Apostel Paulus gemacht, bevor er im Gefängnis war, durch seine Missionsreisen. Und jetzt im Gefängnis durch seine Briefe hat er auch gewirkt nach außen weiterhin. Diese Briefe, die haben ja ihre gewaltige Wirkung bis heute. Bis heute. Und die waren und sind ja von Gottes Geist eingegeben, inspiriert. Und deshalb haben sie diese Kraft bis heute. Und hoffentlich auch noch in Zukunft, auch wenn manche das nicht mehr hören wollen, was in der Bibel steht. Gerade auch die Paulusbriefe sind manchen sich christlich nennenden Gemeinden heute ein Dorn im Auge, weil da so ganz klar auch die Gemeinderegeln stehen, was in der Gemeinde gilt und was nicht gilt. Das macht mich schon sehr traurig, dass heute, gerade jetzt auch wieder in einer großen Freikirche, ich sage jetzt nicht welche, auch über die Homosegnung diskutiert wird. Ich habe schon gesagt, wo das in Landeskirchen anfing, in den 80er, 90er Jahren, zeitverschoben wird es auch in den Freikirchen kommen, in 10, 20, 30 Jahren. Genauso ist es jetzt. Also der Abfall schreitet immer weiter fort. Erst hat man die Frauenordination eingeführt, jetzt wird über die Homo-Ehe diskutiert. Ja, also das nur als kleines Beispiel, wie es in der Endzeit immer weiter abwärts geht. Dann bilden sich wieder neue Kreise, Hauskreise, neue Gemeinden. So auch unsere Gemeinde, die ist ja auch nicht ohne Grund entstanden. Wir konnten uns nicht guten Gewissens irgendwo anders anschließen, ohne jetzt den anderen den Glauben abzusprechen. Aber wenn man sich dann dauernd verbiegen muss, biblisch, theologisch und nicht wirklich sich freuen kann über diese liberale Verkündigung, dann ist doch besser, man betet, ob man doch eine neue Gemeinde gründen muss. Und das hat auch der Apostel Paulus gemacht. Er ging in die Synagoge, da wurde er dann abgelehnt oftmals und dann hat er dort erst mit Hauskreisen angefangen, etwa bei der Lydia in Philippi, und dann ist das gewachsen. Ja, so wird die frohe Botschaft verkündigt, nicht aus Gewinnsucht, Vorteilssucht, Selbstsucht, Geltungssucht, sondern rein aus Liebe. Und so ist auch der Apostel Paulus, schreibt er in Vers 17, zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt. Er hat es verteidigt gegen falsche Lehren, gegen falsche Brüder. Und es ist auch heute unser Auftrag, dass wir nicht alles in die Gemeinden hineinlassen, ja im Grund gar nichts Unbiblisches hineinlassen dürfen, wachsam sein müssen. Zurzeit breiten sich auch wieder Irrlehren aus, auch bundesweit. Ich will jetzt gar keine Beispiele anfangen aufzuzählen hier, wo wir einfach wachsam sein müssen. Und deshalb haben wir bei der Gründung damals, wir waren damals drei Brüder, von Anfang an ein ausführliches Glaubensbekenntnis verfasst, nach bestem Wissen und Gewissen anhand der Bibel, mit Bibelzitaten und so weiter, um schon mal die Irrlehren, die uns bekannt sind, von vornherein abzuwehren, damit die auch gar nicht hineinkommen sollen. Die Gemeinden, die das nicht tun, die werden endlose Diskussionen haben mit Leuten, die da rein wollen und sagen, ja, ihr grenzt euch ja gegen nichts ab. Ich sage immer, Brüder, macht von Anfang an ein klares Bekenntnis, wenn ihr eine Gemeinde gründet. Dann habt ihr nachher viel weniger Probleme. Kann natürlich trotzdem versucht werden, zu unterwandern, zu verändern. Aber ihr habt schon mal eine Glaubensbasis aufgrund der Heiligen Schrift, wo ihr sagen könnt, bei uns wird das und jenes nicht gelehrt und geduldet. Ja, dann haben wir gehört, noch Vers 18, was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Ich denke, diese gesunde Toleranz hier an diesem Beispiel, das haben seine Gegner nicht gehabt. Die versuchten den Apostel Paulus schlecht zu machen, auszugrenzen, zu ignorieren, ihm Predigtverbot und so weiter zu erteilen. Aber er hat gesagt, ja, lass sie doch, ich bin ja nicht der einzige Verkündiger hier, wenn sie es auch tun und sei es nur zum Vorwand, aber solange Christus verkündigt wird, der biblische Herr, solange freue ich mich sogar darüber. Könntest du das auch sagen? Ja, ich muss ehrlich sagen, mir fällt es manchmal schwer. Aber ich will ja eben auch nicht richten über andere, ich bin auch nicht der Apostel Paulus. Und unsere Konsequenz war, dass wir ja seit einigen Jahren auch mit anderen Gemeinden punktuell zusammenarbeiten, auch gerade bei der Straßenmission. Da sind wir manchmal aus 5 verschiedenen Gemeinden, aus Pforzheim und Umgebung, wo wiedergeborene Christen sind, auch wenn einzelne Lehren unterschiedlich sind. Aber trotzdem, wir sagen dann, diese Lehren stellen wir hier zurück. Es geht hier nur darum, Menschen für Jesus zu gewinnen. Also jetzt nicht im Sinne der Evangelischen Allianz, die ist schon viel zu weit gefasst. Das geht ja schon bis zur großen Ökumene, inzwischen fast schon bei der Allianz. Nein, aber in diesem kleinen Kreis der wiedergeborenen Christen, obwohl einzelne Erkenntnisse unterschiedlich sind, da können wir zusammen auf die Straße gehen. Das ist wahre geistliche Gemeinschaft. Auch mit anderen, die Christus verkündigen. Natürlich, falsche Propheten, da müssen wir uns abgrenzen. Falsche Propheten sind solche, die zur Bibel etwas hinzufügen oder hinwegtun, die nicht mehr die zentralen biblischen Lehren ernst nehmen, sondern verändern. Jesus als Gottes Sohn, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Erlösung allein durch Jesu Blut, leibhafte Auferstehung Jesu, Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit und so weiter. Also das wird da auch verfälscht, da wird das Zentrum angetastet. Ich unterscheide allerdings immer zwischen Irrlehren und Erkenntnisunterschieden. Ich habe jetzt gerade auch eine Diskussion über Entrückung mit verschiedenen Brüdern. Ich sage immer, wenn das jemand anders sieht, ist es keine Irrlehre, sondern ein Erkenntnisunterschied. Deshalb sind es trotzdem noch Brüder, ja, oder ich auch für sie. Aber das sind einfach andere Erkenntnisse in den Bibelauslegungen. Aber kann man jetzt nicht von Irrlehre reden, wo es um solche Fragen geht. Aber falsche Propheten, das sind ganz klar Lehren, die der Bibel widersprechen, die hinzugefügt werden. Da werden neue Offenbarungen plötzlich gegeben, wird das Buch Mormon zur Bibel hinzugefügt oder die Wachturmauslegungen oder die falschen Prophetien der Gabriele Wittig aus Würzburg, die ja auch einen eigenen Fernsehkanal hat und solche Dinge. Ja, das verbreitet sich ja, das Unkraut, wie der Brand. Da werden dauernd neue Inspirationen dieser Frau durchgegeben als Medium. Und das wird als Evangelium Christi dann ausgegeben, um jetzt nur mal hier einige wenige Beispiele zu nennen. Da müssen wir warnen, das können wir nicht als Gottes Offenbarung übernehmen. Aber wo die Bibel, so wie sie jetzt vorliegt, von 1. Buch Mose bis Offenbarung 22 zugrunde gelegt ist, in einer natürlich unverfälschten Übersetzung, ist auch wichtig, leider gibt es viele verfälschte Bibeln, und wo wirklich der biblische Herr Jesus Christus im Zentrum steht, da dürfen wir uns freuen. Da müssen wir keinen Konkurrenzneid oder Streitsucht oder was entwickeln, sondern sagen, okay, freuen uns, dass ihr das auch auf dem Herzen habt, das Wort Gottes weiterzugeben. Das ist die Botschaft, die wir heute gehört haben. Aber wichtig, dass die Motive rein sind, dass wir Jesus Christus aus Liebe verkündigen und nicht aus niedrigen Beweggründen. Dazu möge der Herr uns segnen. Ich möchte zum Schluss noch ein Beispiel bringen. Das soll uns jetzt nicht entmutigen, sondern ermutigen, welchen Einsatz Brüder, auch Schwestern aus der Vergangenheit gebracht haben im Evangeliumsdienst. Ich denke, kaum einer von uns wird dieses nachahmen können, die Kraft haben, wie manche Brüder und Schwestern der Vergangenheit, wo auch eine ganz andere Situation war, wo man nicht so überflutet war mit allem Möglichen. Heute hat man aber viele technische Möglichkeiten, die frohe Botschaft zu verbreiten. Aber das Beispiel John Wesley. Der John Wesley, der hat ja auch manche Fehler gehabt und zum Beispiel eine notvolle Ehe und so weiter. Aber über ihn wird Folgendes berichtet. John Wesley, er gilt als einer der Begründer des Methodismus, er legte in seinen 53 Dienstjahren, wo er den Herrn verkündigte, vor allem in England, aber auch darüber hinaus. Da legte er über 350.000 Kilometer zurück, aber nicht per Flugzeug oder Auto, sondern auf dem Pferderücken, auf dem Pferd. Der ritt ja von Ort zu Ort und hat überall die frohe Botschaft verkündigt. Jesus möchte dich retten. In dieser Zeit predigte er circa 40.000 Mal. Er schrieb 233 Bücher und sprach in 10 Sprachen die frohe Botschaft. Und was, wie er mit Geld umging, das ist auch interessant. Als John Wesley 30 Pfund Sterling im Jahr bezog, es wurde also in Pfund Sterling gerechnet, gab er von diesen 30 Pfund 28 Pfund für sich aus und 2 Pfund für wohltätige Zwecke. Ja, das ist ungefähr der Zehnte, ja, ein bisschen weniger sogar. Aber dann, im nächsten Jahr verdiente er das Doppelte, nämlich 60 Pfund. Was tat er? Er gab weiterhin 28 Pfund für sich aus, weniger als die Hälfte davon, und 32 Pfund, über 50% von dem, was er bekam, schenkte er her für wohltätige Zwecke, für Arme und so weiter. Selbst als er dann noch später 120 Pfund verdiente, also das Vierfache von dem, was er am Anfang hatte, stiegen seine Ausgaben nicht. Nach wie vor lebte er von den 28 Pfund, aber dafür gab er jetzt 92 Pfund weiter. Also alles, was er nicht wirklich zum Leben brauchte, gab er weiter für die Mission und für die Notleidenden in diakonischer Liebe. Ja, ein Vorbild für uns, auch wenn jetzt die Zeiten schwerer werden, wenn vielleicht die Inflation jetzt zunimmt, auch wir weniger heizen dürfen, vielleicht weniger Essen kaufen können, dann kommt es wieder ganz aktuell auch zu uns. Und so hat ja auch der Apostel Paulus nicht viel gehabt. Die Frage, bist du auch mit wenigem zufrieden? In Gefängnissen, da gibt's gab es früher, heute ist ja ein bisschen luxuriöser, aber früher Wasser und Brot. Das war oft sehr schwer, gerade auch in der Zeit, als die Apostel verfolgt wurden und die ersten Jünger. Aber er hat sich genügen lassen mit dem, was er hatte. Das werden wir in dem Brief auch noch lesen. Hauptsache, er hat Christus und das, was zum Leben notwendig ist. Alles andere ist Luxus und das hat John Wesley weitergegeben. Auch ein Vorbild für uns, uns an viel oder wenig genügen zu lassen. Am Ende des Briefes werden wir ja noch lesen, beim Apostel Paulus am Ende des Philipperbriefes, möchte ich noch abschließend schon mal zitieren, weil es auch mit dieser Gefängnissituation, von der wir gerade gehört haben, sehr eng zusammenpasst. Ja, ich suche gerade einen Vers, genau. Vers 12 in Kapitel 4. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Amen. Ich möchte mit uns beten und soweit es möglich ist, euch bitten, dazu aufzustehen. Lieber Heiland, du hast den Apostel Paulus, hast zugelassen, dass er ins Gefängnis kam, um deinetwillen. Und auch heute sind viele Christen im Gefängnis weltweit gesehen, um des Evangeliums willen. Stärke sie, richte sie auf, jeden Tag neu. Schenk, dass du auch durch ihr Leben sprechen kannst, zu den Verfolgern, zu den Mitgefangenen, dass viele gerettet werden. Und Herr, auch uns gebrauche, auch wenn wir unpopulär sind, wenn wir die klare Botschaft weitergeben, unverfälscht und unverkürzt, dass doch unser Licht leuchten darf, dass du durch uns leuchtest und viele Menschen einlädst, dir nachzufolgen. Gebrauch auch mich, schwachen Menschen, und uns alle, die wir das hören, dass wir dir treu bleiben bis ans Ende, dass wir keine Abstriche machen an der Wahrheit. Dazu schenke uns Kraft und Weisheit jeden Tag neu. Amen. Amen.